der Kardinalfehler ist, wenn wir zu oberflächlich bleiben, wenn wir nicht genug in die Tiefe bohren.
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldana Bravo und dem Inhaber der Embiss Akademie, Markus Bockhorny.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt Marketing. Unser heutiges Thema: Wie erstelle ich eine Buyer-Persona? Dazu begrüße ich natürlich alle Zuhörenden und unsere Sabine.
Hallo Markus und natürlich hallo alle ihr da draußen. Ja, Personas, ne? Also gerade heute in der Ära der Personalisierung geht ja an dem Thema Personas eigentlich wirklich so gar kein Weg mehr vorbei. Beliebtheitsskala, die ist allerdings sehr unterschiedlich. Jedenfalls immer, wenn ich die Teilnehmer in meinen Seminaren, aber auch Kunden in Briefings frage, ob sie bereits Personas erstellt haben, passiert Folgendes. Ein Drittel der Anwesenden sieht mich mit einem Fragezeichen in den Augen an. Ein weiteres Drittel rollt angestrengt mit den Augen. Und das dritte Drittel stellt mir die bereits erstellten Personas vor. Und das sind ganz, ganz oft genau zwei Personas, nämlich der Techniker und der Einkäufer. So. Und dann ziehe ich mein kleines Ass aus dem Ärmel. Und zwar das Ergebnis einer Persona-Erstellung für das Produkt T, das ich vor vielen, vielen Jahren mal in einem Blogbeitrag gelesen habe. Den Link dazu habe ich euch übrigens in die Shownotes gepackt. So, vorgestellt wurden hier jetzt nicht die fiktive Persona-Gruppe die Frauen im Alter von XY Jahren. Vielmehr haben die Personas ein Gesicht und er einen sehr bezeichnenden Namen bekommen. So, und zwar auf der einen Seite, jetzt muss ich das lieber abspicken, auf der einen Seite die 34-jährige Britta Bio, verheiratet, Mutter und Journalistin. Sie legt Wert auf faire und ökologische Produktionsbedingungen, informiert sich über Blogs und auf Wochenmärkten und ohne Ökosiegel geht bei ihr schon mal gar nichts. So, auf der anderen Seite haben wir die gleichaltrige Tina Tedox, ihres Zeichens Single- und Fitnesstrainerin. Sie informiert sich über Pinterest, Blogs und natürlich in ihrem Fitnessstudio. Sie wiederum legt so auf Ökosiegel überhaupt keinen Wert, sondern ganz wichtig für sie sind Rabatte, schnelle Lieferung und Teesets. So, und dieses Beispiel funktioniert dann immer so ein bisschen wie so ein Augenöffner.
Ja, ähnlich ging es uns. Als wir unsere Personas erstellt haben, hatten wir ähnliche Aha-Effekte. Was ich aber auch extrem wichtig finde, ist, dass man die Personas immer wieder hinterfragt und anpasst und aktualisiert. Wir haben zum Beispiel, als wir unsere klassischen Personas definiert haben, einige Zeit später beim Erstellen unserer Social-Media-Strategie festgestellt, dass uns die Persona für die Generation Z irgendwie fehlt und dass andere Personas aufgrund der Pandemie beispielsweise ihre Verhalten eventuell geändert haben könnten. Und deswegen ist es einfach wichtig, immer wieder die Personas auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen. Als wir dann diese neue Persona erstellt haben, diese Generation Z-Persona, kam aber auch die Frage auf, Persona oder Buyer-Persona? Und da fängt schon an, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ich denke, die Frage können wir gleich an unseren heutigen Gast Norbert Schuster weitergeben. Norbert Schuster ist Autor, Vordenker und Strategieberater für die Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Herzstück seiner Beratung sind Schulungen und die Wunschkundenprofilierung mit dem Buyer-Persona-Konzept. In seinen zahlreichen Publikationen, Seminaren und seinem Podcast From Cold to Close widmet er sich Themen wie Lead-Management, Marketing-Automation, Buyer-Persona, Customer-Journey und bis hin zu Cross- und Upselling. Seit 2017 ist Norbert Schuster auch Trainer der Embiss-Akademie für das Marketing-Automationsseminar. Hallo Norbert.
Hallo Markus, hallo Sabine.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Hi. Du Norbert, sag mal, was unterscheidet eine Buyer-Persona von einer Persona?
Ja, Also es gibt ganz verschiedene Arten von Personas. Von daher ist der Begriff Persona ist der Überbegriff. Und spezifischer wird es eben bei der Bayer-Persona, wenn es um Vertrieb und Marketing zum Beispiel geht. Bei mir eben um Marketing Automation. Es gibt eine Candidate-Persona, wenn wir über HR und Recruiting nachdenken. Es gibt eine Anwender-Persona, wenn ich über eine Software nachdenke. Und was ich auch schon gemacht habe, dass ich für Unternehmen Corporate-Persona entwickelt habe. Also wenn unsere Firma eine Person wäre, wie wäre die dann? Und was wir im Moment sehr stark machen, ist das Thema Persona-Entwicklung für Corporate Influencer und Corporate Ambassadors.
Und wenn wir jetzt bei dieser Bayer-Persona bleiben, welche Vorteile bietet denn diese Erstellung von Bayer-Personas für Unternehmen, die vielleicht bisher darauf verzichtet haben und nur allgemeine Personas definiert haben?
Ja, das Problem bei der Persona ist, dass es viel Bullshit-Bingo gibt. Das heißt, wenn ihr im Internet sucht nach Persona, dann findet ihr viel, viel oberflächliches Zeug. Wie viel Rotwein die Susanne trinkt, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit und so weiter. Und wenn ich jetzt eine Maschine oder eine Anlage verkaufe, da ist relativ wenig Bezug zum Rotwein. Also der Vorteil von einer guten, richtigen, detaillierten Persona ist einfach Empathie. Ja, wir kennen ja diesen berühmten Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist schön gesagt, aber welchen Köder brauche ich denn jetzt wirklich? Und die Antwort gibt mir unter anderem eben die Persona. Ich baue damit Empathie auf, dass Unternehmen alle ihre Aktivitäten besser auf diese Menschen eben abstimmen können, dass sie eher einen Klick bekommen im Online-Marketing, dass wir eher eine Conversion bekommen. Das ist eben der Vorteil einer guten, detaillierten Bayer-Persona.
Das heißt, eine Bayer-Persona ist, da kratzen wir nicht mehr an der Oberfläche, sondern da gehen wir auch ein bisschen in die Tiefe. Ich versetze mich perspektivisch sehr stark in diese Person hinein und ja, dann ist ja dieses Teebeispiel vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe ein Bild, ich sehe vielleicht einen Namen vor mir. Ich habe so das Gefühl, ach, die kenne ich.
Ja, und also ein Bayer-Persona-Workshop dauert bei mir einen ganzen Tag. Wir nutzen dafür 5 DIN A1 Poster und 3 Kartensets. Also so viel zum Thema ein bisschen ins Detail. Wir gehen richtig ins Detail. Also wir versuchen wirklich, diese Persona zu verstehen. Vielleicht kommen wir später noch zu den Kriterien, aber unter anderem die Schmerzpunkte sind unheimlich wichtig. Wir müssen wissen, gibt es ein Buying Center im Hintergrund für diese Persona? Also müssen wir zum Beispiel in der Marketing Automation nicht nur den oder die Konstrukteurin überzeugen, sondern auch das Qualitätsmanagement, sondern auch den Einkauf, sondern auch die Geschäftsleitung. Wir reden über Entscheidungskriterien. Also wir tauchen wirklich ganz, ganz tief in das Leben dieser Personengruppe ein.
Wir haben das ja oft, dass es Marketingabteilungen auch selber machen. Wenn die jetzt mal anfangen, also angenommen, die haben sich mit dem Thema jetzt noch gar nicht beschäftigt oder haben festgestellt, nach diesem Podcast hoffentlich, dass sie sagen, also bisher haben wir das gar nicht richtig gemacht. Also wir müssen da tatsächlich das vielleicht auch anders beginnen und anders anpacken. Wo sollen sie denn anfangen? Was sind so die ersten Schritte?
Also ich frage in meinen Seminaren und Beratungen, sage ich immer, stellt euch vor, ich könnte beamen. Und ich könnte euch heute eine Personengruppe in euren Meetingraum beamen. Wen hättet ihr gerne? Ihr könnt morgen und übermorgen die nächsten, aber heute kann ich nur eine Personengruppe. Ja, meist ist der Vertrieb dann im Raum. Okay, lieber Vertrieb, welche idealen Interessenten hättest du gerne, wenn wir über Neukunden, über Leadmanagement reden? Und dann kommt eben, ne, und der und die und der und die und wir machen dann meistens so eine Flipchart-Abfrage, schreiben die ganzen Personas hin und am Schluss machen wir nochmal Klebepunkte und dann finden wir eben raus, wo glauben die meisten, dass wir den größten Hebel haben. Mein Tipp, fangt bitte nicht beim C-Level an oder bei der Geschäftsleitung an oder beim Einkauf an. Also Einkauf ist nur dann eine Persona, wenn wir eine Software oder eine Lösung für Einkauf verkaufen. Ansonsten wird es immer die Fachabteilung sein. Und dann kommen oft so Diskussionen, ja, Norbert, was könnte in der einen Firma, ist es der Produktionsleiter, in der anderen Firma, die größer ist, ist es der Betriebsleiter? Dann sage ich, okay, geht weg von der Position. Eine Persona muss nicht immer an der Position aufgehangen sein. Nehmt die Funktion, der oder die sich um das Thema Wareneingang kümmert oder der oder die Produktion überwacht und optimieren will. Und dann können wir gerne mehrere Positionsbezeichnungen sammeln. sollten wir auch tun, weil wir die später für LinkedIn zum Beispiel brauchen. Aber wir machen da eine Persona an einer Funktion, einer Anwendung, an einem Problem manchmal sogar fest.
Welche Informationen sind denn da in den ersten Schritten so entscheidend, die man da rauskitzeln soll, neben der Funktion?
Also wir brauchen natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, ein Bild und einen Namen. Das brauchen wir aber nur, dass wir es intern kommunizieren können und alle Beteiligten sich was vorstellen können darunter. Dann brauchen wir Profildaten und da würde ich immer den Vertrieb fragen, was braucht ihr von uns? Was ist euch wichtig? Ist es die Branche? Ist eure Lösung? Verkaufen wir die in der Pharmabranche anders als in der Maschinenbaubranche? Wenn ja, müssen wir die Branche festlegen. Manchmal im B2B ist es zum Beispiel selten das Geschlecht. Das macht Sinn im B2C zum Beispiel. Im B2B ist es dann noch sowas wie Firmengröße. Und es kann dann, muss dann nicht unbedingt die Anzahl der Mitarbeitenden sein, sondern vielleicht ist das auch die Anzahl der White-Collar-Leute, ne? Also die, die im Büro arbeiten. Oder wie viele Leute sind eben in der Produktion? Also, dass wir immer den Bezug zu dem, was wir verkaufen wollen, herstellen und diese Profilfelder mit dem Vertrieb besprechen, die ihr braucht.
Wenn man die Sache jetzt mal von Anfang an startet und loslegt, und du hast jetzt gesagt, Position, Funktion, dass das so Dateneckpunkte sind. Wie schaut es denn mit anderen Daten aus, die zur Verfügung stehen? Also ich weiß, dass wir am Anfang dann auch zum Beispiel demografische Daten in Webanalyse-Tools mal herangezogen haben, in den Social-Media-Insights mal geschaut haben, wie sind so unsere Interessenten, unsere Nutzergruppen. Wir haben sogar große Umfragen mal gemacht bei unseren ehemaligen Teilnehmern, um da so quasi Daten zu bekommen, wie wir uns an die Sache Persona rantasten. Wie hilfreich und zuverlässig sind denn solche Daten? Sind die notwendig oder geht man da ganz anders ran?
Also die sind nicht notwendig und die sind auch meistens nicht da. Also in deinem Umfeld, Markus, bin ich mir sicher, dass sie da waren, weil ihr kommt aus dem Online-Marketing, ihr habt die ganzen Daten in euren Systemen. Die meisten Kunden, ganz ehrlich, die haben das nicht. Wenn wir sie haben können, dann nehmen wir sie natürlich, ne? Ganz klar. Also guck in dein CRM-System, guck in deine Marketing-Automation, wenn du eine hast, guck in deine Online-Tools. Was kannst du mir mitgeben schon? Aber wenn es da ist, super. Die schönste aller Welten wäre dann sogar, wenn wir einen Kunden einladen könnten. Also das wäre völlig traumhaft, wenn wir sagen, wir profilieren heute einen Entwicklungsleiter, weil wir dem die und die Maschine verkaufen wollen. Und wenn wir aus der Kundengruppe jemand bekommen könnten, der sagt, ja klar, ich mache mit den Tag, das wäre natürlich absolut traumhaft. Manchmal hat man sogar das Glück, dass man im eigenen Unternehmen so jemand hat. Dann kann man vielleicht sogar als zweitbeste Wahl den Konstruktionsleiter, den Produktionsleiter aus dem eigenen Unternehmen mit einladen. Auch das ist super hilfreich. Mhm.
Hattest du denn schon mal jetzt das Glück, sage ich mal, ohne Namen zu nennen, dass wirklich bei der Erstellung eines Persona-Konzepts sich Kunden bereit erklärt haben, da ins Unternehmen zu kommen und da mitzuarbeiten?
Leider nicht. Aber das lag nicht daran, dass die das nicht wollten, sondern meine Kunden haben sich damit schwer getan, dann auszuwählen und würden die das machen und.
Okay, weil ich das finde ich nämlich wirklich einen super interessanten Ansatz, wenn man da Kunden hat, mit denen man im engen Verhältnis steht, dass man die dazu bittet, fände ich super, super interessant.
Ja, und es gibt nochmal eine zweite Stufe, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, das ist dann, wenn wir das Persona-Profil verifizieren.
Bevor wir das aber verifiziert haben, haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen unsere Persona erstellt. Also viele Marketingabteilungen haben sich da auch schon Arbeit gemacht und vorhin hat der Markus einen Aspekt angesprochen, dass sich so eine Persona ja auch verändern kann durch bestimmte Ereignisse, ob das jetzt gesellschaftlich, technisch, politisch, wie auch immer ist. Gibt es da irgendwie so ein Tipp, wie man so ein Persona, die einmal erstellt ist, wie man die regelmäßig updatet?
Ja, ich werde oft gefragt, Norbert, wie oft müssen wir das denn jetzt machen? Wie oft müssen wir denn die Persona aktualisieren? Ich habe zwei Tipps dafür. Das eine ist das Thema Persona-Monitoring. Das heißt, wir überlegen uns die Fragen zur Zertifizierung der Persona. Also um rauszufinden, ob das, was wir gesammelt haben, wirklich richtig und vollständig vor allem ist. Und dann können wir das Team briefen und können sagen, lieber Außendienst, immer wenn du draußen bist, bevor du das Haus verlässt, frag, ob du noch 5 Minuten Zeit bekommst und noch 2 Fragen stellen kannst. Dann frage zum Beispiel, was waren denn eure größten Herausforderungen, bevor ihr bei uns Kunden geworden seid? Wenn wir die Antworten bekommen, können wir das mit den Schmerzpunkten abgleichen. Die zweite Frage könnte sein, was wolltest du denn damals erreichen mit diesem Seminar, mit dieser Maschine, mit dieser Anlage? Und egal, was dann kommt, die Frage danach, warum war dir das so wichtig? Mhm. Und wenn wir können, nochmal die Frage, und warum war dir das so wichtig? Weil damit hinterfragen wir die Zielzustände und die Entscheidungskriterien. Und wir kommen oftmals bei der zweiten, dritten Warum-Frage, kommen wir oftmals erst auf den wirklichen Grund. Und der Kunde sagt, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann beim dritten Mal kommt dann, ach, und das ist der eigentlich ausschlaggebende Punkt, der für dich am wichtigsten ist. Und dann weiß ich, dass ich in meiner Kommunikation das eben nach vorne stellen sollte. Mhm. So, und das sagen wir auch dem Innendienst. Immer wenn du mit einer Hanna HR redest, wenn du mit einer Mia Marketing, einem Kurt Konstrukteur redest, frag immer am Schluss diese zwei oder drei Fragen. Also wir können zum Beispiel auch fragen, Mensch, sagen Sie mal, wie haben Sie uns denn gesucht? Welche Wörter haben Sie denn benutzt? Welche Sätze haben Sie denn benutzt? Wo haben Sie die denn eingegeben? Haben Sie bei Google gesucht oder bei LinkedIn oder in einem Fachportal? Ja, und wenn wir das alles erfahren, dann kommt der zweite Tipp dazu, definiert einen Persona-Paten. Definiert einen Menschen, der zuständig ist für das Persona-Profil von Emil Entwickler. Und bei dem laufen alle Impulse zusammen. Da sagt der Außendienst, Mensch, ich habe heute die Fragen gestellt, ich habe die und die Antworten bekommen. Oder auch ohne Fragen, der hat mir in einem Nebensatz, hat er mir erzählt, dass jetzt diese neue gesetzliche Auflage, die da kommt, dass sie damit riesen Respekt davor haben und so weiter und so weiter. Und schon haben wir wieder ein neues Feld für die Persona. Als wir die vor einem Jahr erstellt haben, gab es die gesetzliche Auflage vielleicht noch gar nicht. So, also haben wir einen neuen Schmerzpunkt, wir haben ein neues Ziel und wir haben ein neues Thema für LinkedIn, für einen Blog, für ein Video, was auch immer. Mhm. Das eben laufend im Daily Business quasi.
Das sind ja echt viele Prozesse auch, die da dranhängen, viele Informationen auch. Jetzt hast du gesagt, der Vertrieb fragt vielleicht den Kunden, also auch viele Beteiligte. Das heißt natürlich, wenn viel dranhängt, habe ich unter Umständen auch viele Fehlerquellen. Gibt es denn irgendwelche häufigen Fehler, die bei der Erstellung oder bei der Nutzung von Buyer Personas gemacht werden und wie kann man die eventuell vermeiden?
Also der Kardinalfehler ist, wenn wir zu oberflächlich bleiben, wenn wir nicht genug in die Tiefe bohren. Ich merke das oft, ich habe für wie gesagt, ja 5 A1-Poster und das erste Poster, da stehen die Schmerzpunkte. So, und jetzt fangen wir an, jetzt hängt der Vertrieb und das Marketing, die hängen da 4 Post-its hin und sagen, okay, auf zum nächsten Punkt. Nee, stopp, zurück, das ist zu dünn. Also alleine, wenn ich die Zahl 4 sehe, weiß ich jetzt schon, dass es zu dünn ist. Wir müssen tiefer bohren. Wir brauchen mindestens 30 Post-its für Schmerzen, für Folgeschmerzen, für unbewusste Schmerzen. Wir müssen da tiefer eintauchen. Und da stoßen wir oft an Grenzen, wo ich sage, okay, brauchen wir jetzt noch einen Techniker. Also wenn ihr nicht tief genug reingehen könnt, was der Kunde für technische Schmerzpunkte haben könnte, dann lasst uns jemand holen, der uns hilft, da tiefer zu bohren. Der zweite Fehler kann sein, dass der Vertrieb nur in seiner Welt denkt. Dass der Vertrieb sagt, ja, meine Kunden sind so und so und die haben das nicht. Und ich sage, ja, aber vielleicht hast du genau deshalb, weil ihr nur in dieser Denkwelt seid, die anderen Kunden noch nicht angezogen. Also lass uns doch bei der Persona bitte auch über Menschen nachdenken, die noch nicht in eurem Dunstkreis sind und die ihr mit euren Argumenten noch nicht angezogen habt. Weil für mich als alter Vertriebsleiter ist das so der allerwichtigste Punkt, welche Kunden haben wir heute denn noch nicht? Und wie müssen wir unsere Kommunikation ändern, dass wir auch die bekommen?
Jetzt hast du gesagt, tief bohren. Mhm. wenn ich tief bohre und möglichst genau werde, dann wird es ja spezifisch. Und wie ich das so raushöre, sagst du, spezifisch ist grundsätzlich mal gut.
Ja.
Ist denn die Angst berechtigt, dass bei Personas oder bei Buyer Personas ich zu spezifisch werden kann oder zu eng fasse, dass ich dadurch vielleicht potenzielle Kunden ausschließe?
Na, dann mach eine zweite Persona. Mach eine zweite Customer Journey, mach einen zweiten Nurture-Prozess, mach einen zweiten Strang im LinkedIn-Redaktionsplan für die zweite Persona. Also es kann sein, dass wir den Konstruktionsleiter als Zielkunden haben, als Persona, und wir merken auf einmal, ja, Moment mal, der Pharma Konstruktionsleiter, der hat ja ganz spezifische Probleme, die der normale Automotive-Produktionsleiter nicht hat, dann splitte deine Persona. Dann sind die Profildaten vielleicht gleich, ne? Alter und so weiter. Die Branche wird anders sein. Aber dann splitte die eine Persona auf und mache eben, sammle die ganz allgemeinen Schmerzpunkte, die alle Konstruktionsleiter haben. Und dann nehmen wir gerne bei den Postern einfach eine andere Farbe für die Post-its und sagen, okay, grün ist Pharma. Lass uns mal nur die pharmaspezifischen Sachen sammeln. Und dann können wir immer noch später überlegen, ob wir einen Nurture-Prozess machen, wo wir einfach nur die Pharma-Sachen in einem bestimmten Absatz vorsehen. Wir können entscheiden, ob wir einen eigenen Nurture-Prozess für die Pharma-Konstruktionsleiter machen müssen. Und wir können, oder wir können entscheiden, ob wir einen Nurture-Prozess machen, der dann ab der dritten Stufe zum Beispiel verzweigt. Dass wir sagen, erste Stufe, zweite Stufe ist allgemein, was alle haben, die gelben Post-its, sage ich mal. Und ab der dritten Stufe verzweigen wir dann zum Beispiel mit einer Application Note, wo wir sagen, wir gehen auf die Spezifika der Pharmabranche in diesem Dokument ein, die Spezifika der Maschinenbaubranche in diesem Dokument und. Und damit geben wir uns alle Optionen. Wenn wir es bei der Persona gesammelt haben, können wir alles davon ableiten. Und manchmal passiert auch das umgedreht, dass wir sagen, nein, das sind definitiv zwei Personas, auf jeden Fall. Wir müssen die trennen, unbedingt. Und wenn die fertig sind und wir legen sie übereinander, merken wir auf einmal, die sind zu 95% deckungsgleich. Auch wenn die eine ganz andere Funktionsbezeichnung haben. Und auch das gibt uns wieder einen Anhaltspunkt, okay, wie gehen wir jetzt in der Kommunikation damit um?
Ich stelle jedenfalls fest, es steckt richtig, richtig Arbeit dahinter, wenn man seine Bayer-Persona, die ich jetzt mal so als Wunschkunde nochmal übersetze, wenn man die für sich definieren will. So, und jetzt mal Hand aufs Herz, ab ins Nähkästchen von Norbert. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wo es wirklich zu einer signifikanten Steigerung der Interaktionen oder einer Verbesserung des Miteinander oder zu ganz besonderen Erfolgen geführt hat in einem Unternehmen, nachdem diese Personas erstellt wurden?
Also da gibt es viele, ganz viele Beispiele, weil jedes gute Persona-Profil birgt in sich massive Chancen auf allen Ebenen, auf Ebene Content, auf Ebene Redaktionsplan. Also ich würde dieses Thema Aufwand nochmal kurz aufgreifen wollen und sagen, scheut euch bitte nicht vor dem Aufwand, weil dieser Aufwand, eine gute Persona, füllt euren Redaktionsplan für 2 Jahre. Ihr spart euch so viel Arbeit, wenn ihr eine gute, detaillierte Persona entwickelt habt und ihr steigert, und das ist viel wichtiger, ihr steigert den Vertriebserfolg mit einer guten, detaillierten Persona. Und ich habe sowas schon gehabt im Bestandskundengeschäft. Der Kunde hat eine Maschine verkauft und das ist ja oft so im Maschinenbau. Der Vertrieb verkauft die Maschine, die Anlage, und der Service sollte dann die weiteren Anlagen verkaufen. Das hat nicht geklappt. Wir haben eine Persona gemacht von dem Serviceleiter, der die Maschine betreibt, und haben den mit einem Comic abgeholt, mit einem Tag im Leben eines Serviceleiters. Also erstmal ganz weit weg, dass wir dem irgendwas Trockenes verkaufen wollten. In dem Comic hat er seine Ziele und seine Schmerzen wiedererkannt. Und wir hatten eine Conversion Rate von über 60% von Bestandskunden, die wir vorher nie erreicht haben, per Telefon, per E-Mail, haben auf einmal über 60% reagiert und sind danach auch in den, in Anführungszeichen, trockenen, seriösen Content reingegangen. Also Wartungsauftrag und Abrufauftrag und externes Lager. Aber die haben wir nur geholt, weil wir uns eben in diesen Schmerz dieses Serviceleiters so vertieft haben und in der Lage war, einen Comic zu machen. Und keine Angst, ihr müsst nicht immer einen Comic machen. Das kann auch eine Infografik, eine Checkliste, was auch immer sein. Aber die kann ich erst richtig gut erstellen, wenn sie detailliert ist und empathisch ist.
Das heißt, ich finde das immer so witzig, gerade im B2B habe ich immer wieder auch diesen Erklärungsbedarf, wenn es um die Texterstellung, die Content-Erstellung geht. Auch im B2B geht es um die Kommunikation von Mensch zu Mensch. Und hier holst du ja so, sage ich jetzt mal, die Techniker ja dann doch sehr, sehr auf der persönlichen Ebene ab.
Also es gibt sogar auch ein Programm, um das persönlich zu machen, weil wir analysieren bei der Persona auch die Verhaltenspräferenzen. Das heißt, wir wissen, müssen wir eher über Performance, Wettbewerb, Marktanteile reden, müssen wir eher über Innovationen, neue Möglichkeiten reden Oder müssen wir über Sicherheit und Harmonie und Qualität, Garantien reden? Oder müssen wir, was du eben beschrieben hast, der blaue Typ, müssen wir dort über Zahlen, Daten, Fakten, über die fünfte Nachkommastelle reden?
So, jetzt stehe ich immer noch da. Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe Druck. Ich muss jetzt schnell mein Persona-Profil erstellen oder mehrere. Ich muss meine Personas erstmal entdecken. Was sind so deine wichtigsten Tipps zum Start, kurz und knackig to go?
One for the road.
Red mit dem Vertrieb, was der ideale Interessent wäre, was der ideale reaktivierte Bestandskunde wäre. Hängt euch nicht an Positionsdiskussionen auf, sondern guckt nach Funktion und Anwendung und geht wirklich in die Tiefe. Also macht keine oberflächliche Persona mit Rotwein und fährt einen Passat und hat zwei Kinder, sondern geht wirklich mit Schmerzen, Zielen, Zuständen, Entscheidungskriterien, geht in die Tiefe. Und wenn du derjenige bist, der das moderiert, quält die Kollegen und frag immer wieder, und was ist der Folgeschmerz, was ist der Folgeschmerz, was ist der Folgeschmerz? Und wenn ich es kurz halten muss, dann als letzter Tipp, zertifiziert eure Personas. Führt Interviews mit bestehenden Personas, aber wichtig, kein allgemeines Kundeninterview, sondern wirklich eins, um die Persona-Profile zu verifizieren.
Ja, Norbert, vielen Dank. Wenn wir noch weitersprechen würden, dann habe ich auf meinem Notizzettel noch mehr To-Dos. Deswegen würde ich sagen, belassen wir das da dabei. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gewährt hast. Vielen Dank nochmal und eine schöne Zeit noch.
Danke euch Ciao. Auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao, Norbert.
Tschüss. Ciao. Ja, Sabine, ich werde unsere Personas gleich morgen mal beginnen zu hinterfragen.
Ja, aber du musst anders rangehen, denn das habe ich jetzt mitgenommen. Ich habe eingangs schon erzählt, dass es immer nicht so ein wahnsinnig beliebtes Thema ist, wenn wir mit Personas ankommen. Jetzt hat aber der Norbert ein anderes Wort reingebracht und ich glaube, wir müssen mehr zum Profiler werden. Weißt du? Profiler klingt irgendwie ein bisschen more sexy und damit kann ich mich besser anfreunden. Gefällt mir sehr gut, habe ich mir ganz groß aufgeschrieben. Und was für mich noch ganz wichtig war, ist, dass wir auch als Marketer uns mal den Druck rausnehmen müssen, dass wir das alleine schaffen. Ne? Wir müssen einfach unsere Unternehmenswelten immer besser miteinander verbinden. Ne? Das hat der Norbert ganz toll auch rausgearbeitet, dass wir mit dem Vertrieb zusammenarbeiten müssen. Dieses Hand in Hand, das ist für mich auch nochmal so ganz gut auf den Punkt gebracht worden und nimmt, glaube ich, auch vielen Marketern die Last. Sie müssen das jetzt alleine und Hilfe, woher soll ich denn das alles wissen?
Da hast du völlig recht, wie so oft im Online-Marketing, das Team macht es letztendlich aus.
Genau.
So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, Sabine. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über jeden Like und jeden Follower und jede Empfehlung. Passende Seminare mit Norbert und die Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wieder mit reinhört in unserem Treffpunkt Marketing. Bis dahin, Servus!
Servus!
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@embis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.